Herzlich willkommen zur Telekonferenz mit mir. Ich heiße Sabrina Fox. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Meine Freundin Katrina Späth wird in dieser Telekonferenz auch zu hören sein. Sie hat während der Konferenz am Computer die Fragen entgegengenommen. Katrina ist erreichbar unter www.katrinaspäth.com. Sie macht EFT und das macht sie ganz wunderbar. Falls Sie die Möglichkeit haben, zünden Sie sich eine Kerze an, lassen Sie Ihre Augen dort ruhen und wir beginnen diese gemeinsame Zeit mit einem Gebet. Ich würde gerne mit euch ein gemeinsames Gebet sprechen, wenn ihr so lieb seid und einfach das verändert, was ihr verändern wollt. Wenn ich lieber Gott sage und ihr habt ein Problem damit, dann ändert es bitte. Und ansonsten fügt hinzu, was ihr hinzufügen wollt, was euch einfach wichtig ist. Wir gehen in uns hinein, falls ihr eine Kerze angezündet habt, ist das wunderbar. Ihr könnt die Augen dort ein bisschen ruhen lassen. Himmlischer Vater, himmlische Mutter, alle Engel und alle Meister, die wir haben und die um uns sind. Wir bitten um Gottes Segen für diese gemeinsame Zeit. Und möge das, was für uns wichtig ist, in uns erklingen und das, was wir nicht brauchen, an uns vorbeigehen wie der Wind. Wir bedanken uns für diese gemeinsame Zeit. Möge sie uns näher bringen, möge sie uns zeigen, dass wir nicht alleine sind und dass wir auf diesem sehr spannenden Weg, den wir hier eingehen, gemeinsam miteinander sein können. Verantwortung zu übernehmen für das, was wir denken, sagen und tun, authentisch zu sein und auf einen gleichwertigen Austausch zu achten. Ich weiß noch, wie ich anfing, meinen spirituellen Weg zu gehen. Da war ich überhaupt nicht verantwortlich dafür, was ich gedacht habe, weil ich keine Ahnung hatte, was ich dachte. Einfach keine Aufmerksamkeit auf mein Denken legte. Ich log sehr viel, versuchte immer aus allen möglichen Situationen irgendwie rauszukommen. Und was ich getan habe, war dann eben dementsprechend. Authentisch war ich auch nicht. Wenn mir etwas wehtat, habe ich es nicht gesagt. Ich habe Sachen verheimlicht, die mir wichtig waren. Ich habe Sachen getan, die ich eigentlich nicht tun wollte. Und auf einen gleichwertigen Austausch geachtet habe ich schon dreimal nicht, sondern ich habe immer das gemacht, was ich meinte tun zu müssen. Das heißt, in frühester Kindheit hatte ich mir angewöhnt, dafür zu sorgen, dass alle um mich herum glücklich sind. Ich hatte nämlich die irrige Hoffnung, dass wenn alle um mich herum glücklich sind, dass ich dann auch glücklich bin. Aber wie ihr alle wisst, das geht so nicht. Sondern man muss eben auch dafür sorgen, dass man selber glücklich ist. Wenn wir, und ihr habt ja alle schon einiges gemacht auf dem spirituellen Weg, ihr seid geübt zum Teil, sehr geübt zum Teil, und deshalb hat ja jeder von uns seine eigenen Möglichkeiten, sich zu beruhigen, sich zu entspannen. Und das ist auch das Wichtigste, in sich selber immer zwischendrin mal Ruhe zu finden. Das Leben ist anstrengend genug, das wissen wir alle, da gibt es aufregende Sachen, die passieren. Es gibt Zeiten, die ruhiger sind und Zeiten, die weniger ruhig sind. Und es nützt uns, zurückzufallen in uns. Jetzt, wie fällt man in sich zurück? Das ist ja gar nicht so einfach. Man fällt in sich zurück, indem man wirklich auch in sich körperlich geht. Also wenn ihr euch vorstellt, euren Solarplexus nehmt, also die Gegend um den Magen herum, und wenn ihr dorthin euch zurück reinzieht, also tief in euch selbst reinzieht, probiert das ruhig mal aus. Es ist leichter, die Augen dabei zuzumachen und sich in sich hineinzuziehen, tiefer und tiefer in sich hineinzuziehen. Dort, wo wir zu Hause sind, entsteht diese Weite. Und wenn ihr euch vorstellt, in diesem Platz, wo ihr jetzt seid, Stellt euch vor, wie ihr klein wart, irgendein Alter, was immer da kommt, und legt euch mit dazu in dieses Alter. Da liegen also jetzt zwei, wir als Erwachsene und wir als kleines Kind. Stellt euch vor, in dieser Tiefe, wo wir jetzt sind in uns, trösten wir uns, nehmen uns in den Arm, wir die Erwachsenen, das Kind in uns. Und das zu fühlen. Viele von euch werden sich beim Lächeln ertappen. Und dieses Gefühl, immer wieder in sich reingehen zu können, dass dort der Platz ist, in dem wir uns tief in uns wohlfühlen, ist ein unglaubliches Geschenk, das wir haben, in das wir uns auch jederzeit zurückziehen können. Und wenn ihr jetzt ein bisschen die Augen aufmacht und in die Kerze schaut, wenn ihr keine da habt, stellt euch eine vor. Und euch nur mal erlauben würdet, euch zu sehen, wie Gott euch sieht, wie Gott uns sieht. Diese unglaublich rührenden Geschöpfe, die wir sind. Wissende Meister, die es vergessen haben manchmal. Manchmal erinnern wir uns. Und wie liebevoll wir eigentlich mit uns umgehen können. Jetzt, wo wir wissen, wie wertvoll wir sind. Wie jeder von uns wertvoll ist. Mit diesem Gefühl, das wir behalten können, gehen wir jetzt in unseren ersten Schritt. Wir reden übers Denken. Das Denken ist ja so eine Sache. Wir kennen es alle, wir kennen es alle zu viel. Es gibt eine herrliche Geschichte von einem König, der einen Affen als Geschenk bekam. Und er bekam diesen Affen von einem Nachbarkönigsreich. Und der hieß es, dieser Affe macht alles, was du sagst. Du musst ihn nur die ganze Zeit beschäftigen. Und das machte dieser Mann auch. Dieser König, er sagte, wasch alle Fenster. Wusch hat er alle Fenster im Palast gewaschen und war 2 Minuten später wieder da. Wasch alle Fenster beim Königreich. Wusch waren alle Fenster im Königreich gewaschen. Räume alle Straßen auf. Sofort waren alle Straßen aufgeräumt. Sorge dafür, dass jeder seine Steuern bezahlt. Prompt hat jeder seine Steuern bezahlt. Dieser Affe war dauernd fertig und schnell fertig und der König wusste schon bald nicht mehr, was er tun sollte und schickte einen Hilferuf an das Nachbarkönigreich, wo er diesen Affen bekam und sagte, um Gottes Willen, was mache ich bitte mit diesem Affen? Der raubt mir den letzten Verstand. Ich kann überhaupt nicht mehr entspannen. Dieser Affe will dauernd beschäftigt werden. Kam eine Nachricht zurück und auf der stand, lass ihn auf einen Turm rauf und runter steigen. Dann hast du Ruhe. Und das ist die Idee, die hinter Mantras steht, dass man also ein bestimmtes Wort wiederholt, um den Affen, unsere Gedanken, den Turm rauf und runter steigen zu lassen, damit sie beschäftigt sind. Oder eben, und da gibt es eine andere Übung, die ich eigentlich sehr gerne mache und die ich gerne jetzt mit euch auch so ein bisschen durchnehmen möchte, die Möglichkeit, nichts zu denken. Das Nicht-zu-denken ist sehr viel leichter, als man denkt. Und zwar, diejenigen, die schon mal in irgendeinem Vortrag von mir waren, haben wahrscheinlich das schon mitgemacht, weil das eine meiner Lieblingsübungen ist. Ihr macht kurz die Augen zu und nur wenn ich es sage, dann stellt ihr euch bitte die Frage, was denke ich eigentlich? Und nicht, was denke ich eigentlich normalerweise oder was denke ich eigentlich sonst, sondern wirklich nur aufpassen, was ich wirklich gerade im Moment denke. Also welcher Gedanke kommt mir im Moment hoch? Und das probier mal, wenn ich bei 3 zähle, dann macht ihr bitte die Augen zu und dann stellt ihr euch die Frage. Also 1, 2, 3, Augen zu, was denke ich eigentlich? Augen wieder auf. Da ich diese Übung schon sehr oft gemacht habe, weiß ich, dass die meisten von euch nichts gedacht haben. Weil die Gedanken so erstaunt sind, dass da wirklich mal jemand nachschaut, dass sie vollkommen verschreckt im Türrahmen stehen bleiben und sagen, was ist jetzt hier los? Und das kann man ein bisschen länger machen, das üben wir jetzt gleich noch mal ein bisschen länger. Indem wieder bei 1, 2, wenn ich es dann sage, jetzt noch nicht, ihr die Augen zumacht, euch wieder fragt, was denke ich eigentlich, beobachtet, was ihr denkt. Ihr werdet Folgendes merken. Es kommt so ganz langsam auf Zehenspitzen ein Gedanke daher und der geht dann ganz langsam auch wieder weg. Verfolgt ihn nur, also denkt ihn nicht mit. Also wenn der Gedanke kommt, wann werden ja die ersten Fragen beantwortet, zum Beispiel, was später passieren wird, dann lasst den Gedanken rein und lasst ihn einfach wieder raus und schaut wieder, was denke ich jetzt, bis eben der nächste kommt. Jetzt probieren wir das mal aus. Augen zu und 1, 2, 3, was denke ich eigentlich? Jetzt machen wir die Augen wieder auf. Diese Übung, die wir jetzt gemacht haben, das ist eine Übung, die ist eine meiner Hauptmeditationen eigentlich, in denen ich mich entspanne und die funktioniert wunderbar. Die kann man auch sehr gut abends üben, wenn man ins Bett geht, um dann auch leichter einzuschlafen, um diese ganzen Gedankengänge nicht zu haben. Das ist einfach eine Übung, die sehr, sehr praktisch ist. Jetzt zum Thema Verantwortung zu übernehmen für das, was wir denken, sagen und tun. Immer wieder, wenn wir auch über die universalen Gesetze hören, von was ich mir wünsche, was ja zurzeit eine Hochform ist, was kann man sich alles vom Universum wünschen, dann ist es so, dass wir uns häufig einen Wunsch aussprechen und uns dann gleichzeitig wundern, ob er denn klappt und auch es vielleicht auch nicht glauben. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich heute in meinem spirituellen Haus bin und da bin ich in meiner Höchstform. Also sagen wir, ich bin am Dachgeschoss, ich habe viel gelernt, viel gemacht und bin auf dem Dachgeschoss meines spirituellen Wissens in dem Moment und schicke meinen Wunsch aus oder einen Gedanken aus wie ein Bumerang. Und den schicke ich raus und dann fliegt der Bumerang raus, um diesen Wunsch mir zurückzuholen. Währenddessen ist aber im Erdgeschoss irgendwie was passiert mit meinem Mann oder mit meiner Frau oder meine Nachbarin geht mir auf die Nerven oder im Büro ist irgendwas passiert. Gehe ich von meinem Dachgeschoss runter ins Erdgeschoss, um da mal zu schauen, was da Sache ist. Währenddessen kommt der Bumerang zurück. Ich bin aber nicht mehr da, weil ich mich im Erdgeschoss aufgehalten habe. Also es ist immer wichtig, auch zu versuchen, eine stetige Basis zu schaffen. Natürlich ist es klar, dass man einfach mal runtergerissen wird und jedem von uns geht das so, also macht euch da bitte keine großen Gedanken. Aber das sind einfach manchmal die Gründe, warum Sachen einfach eine Weile dauern, bis sie zu uns zurückkommen. Und manchmal sind die Wünsche, die wir uns wünschen, auch eben nicht das, was für uns am geeignetsten ist, weil unsere Seele einen anderen Plan für uns hat und unsere Persönlichkeit das eben manchmal nicht erkennt. Wenn wir das Denken korrigieren wollen, dann helfen so bestimmte Übungen, indem man zum Beispiel wirklich aufmerksam mal schaut, so eine Stunde am Tag, während man was macht, also arbeitet oder einkauft oder irgendwas tut, was denke ich eigentlich so die ganze Zeit? Was sind meine Hauptgedanken, die ich immer und immer wieder habe? Die Gedanken, die wir immer und immer wieder haben, das ist wie so eine vorgefertigte Autobahn. Die kennen wir, da gehen wir automatisch drauf. Wenn wir neue Gedanken haben wollen, dann ist es wie so ein Waldweg. Da waren wir noch nicht häufig. Der ist noch nicht so automatisch. Und den lernen wir eben auch im Laufe der Zeit, um uns zu gehen. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir eben auch die Zeit haben, das ganze Leben haben, um das noch zu lernen. Wenn wir ein bisschen besser wissen, was wir denken, und zwar so Gedanken haben, und da auch das sind einfach die, auf die wir wirklich aufpassen müssen, und zwar so Gedanken wie, ich finde sowieso keinen richtigen Job, der mir Spaß macht, oder ich werde sowieso nie Geld verdienen, richtiges, oder ich nehme nie 10 Kilo ab. Das sind die Gedanken, die sich festgesetzt haben. Das sind diese breiten Autobahnen. Und diese breiten Autobahnen gilt es zu verändern. Und wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr solche Gedanken habt, dann hilft es zu sagen, halt, Moment, nein, ich kann das auch. Wenn andere Leute das können, kann ich es aus. Warum soll ich es nicht können? Also auch ein bisschen immer wieder diese Gedanken korrigieren, und je mehr sie korrigiert, desto mehr wird dieser kleine Waldweg, der vorher noch umgegangen ist, eine breitere Einbahnstraße. Das hat auch was mit dem Sagen zu tun, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich sage. Was ich sage, was ich glaube, was ich sage und was von euch oder von jemand anders gehört wird, sind drei verschiedene Dinge. Und deshalb kann ich immer nur die Verantwortung dafür übernehmen, was meine Intention ist in dem, was ich sage. Und meine Intention ist, ehrlich zu sein und wahrhaftig zu sein. Und wenn ich merke am Gesichtsausdruck oder an der Reaktion von jemand anders, dass er etwas anders verstanden hat, dann nützt es, wenn ich ganz einfach denjenigen anspreche. Und wir haben manchmal das Problem, dass wir denken, wir blamieren uns da. Oder wir sagen dann, was soll denn der andere von uns denken? Das ist seine Sache, was der andere von uns denkt. Wir können nur versuchen, so offen wie möglich zu sein. Also wenn ich jemandem irgendetwas erzähle und ich merke, der schaut irgendwie komisch, dann frage ich nach, sag mir, was du verstanden hast, auch in Partnerbeziehungen. Da wird man ja gerne missverstanden, gelegentlich, ab und zu, selten, je nachdem, wo wir bestehen in unserer Partnerschaft und unserer Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann hilft es uns, nachzufragen, was hast du gehört, was hast du verstanden, um dadurch eben klarer zu sein in dem, was wir tun. Und dann eben das Tun. Das Tun bedeutet, Sachen wirklich dann auch so zu tun, wie wir sie tun wollen. Nicht, weil andere es wollen. Ich hatte früher die Angewohnheit, dass wenn jemand gesagt hat, mach doch das oder bitte tu doch das für mich, habe ich es getan, selbst wenn ich es nicht tun wollte. Heute sage ich, du, tut mir leid, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Oder das irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für mich. Das mag sich komisch anhören für dich, aber tut mir leid, das geht nicht. Das erfordert am Anfang einen ziemlichen Mut. Und da kann man auch immer die Engel bitten und sagen, ich brauche einen Engel, der mir da hilft bei dem Mut. Aber ihr werdet sehen, und diejenigen unter euch, die es sowieso schon machen, selber festgestellt, dass es immer leichter wird, wenn wir das auch tun. Und das hat dann damit auch zu tun, wenn wir auf das Tun gehen, kommen wir auf den gleichwertigen Austausch. Das Tun ist so eine Sache. Wir, gerade spirituelle Leute, wollen gerne viel für andere tun. Das ist nicht unser Problem. Wir haben nicht das Problem, dass wir großzügiger sein müssen. Wir haben nicht das Problem, dass wir nicht helfen wollen. Das haben wir alle. Wir haben das Problem, dass wir lernen müssen, authentisch zu sein und auf einen gleichwertigen Austausch zu achten. Also angenommen, ich leihe mir einen Stuhl aus und kriege einen Stuhl wieder zurück, dann hat sich nichts getan. Wir haben einen Stuhl für einen anderen Stuhl ausgetauscht. Ein gleichwertiger Austausch ist es nicht, wir haben nur getauscht. Ein gleichwertiger Austausch ist zum Beispiel, wenn mir jemand einen Stuhl schenkt und ich ihm dafür zum Beispiel zeige, wie man diesen Stuhl macht, oder ich zeige, wie dieser Stuhl verändert werden kann in etwas anderem. Also es bedeutet, dass wir auch immer aufpassen, dass wir bei dem Geben und Nehmen gleichwertig sind. Das heißt nicht, dass wir nicht großzügig sein können, das ist was ganz was anderes. Wir merken, dass unser Körper gibt uns da eine ganz klare Reaktion, und zwar gibt uns unser Körper Erschöpfung. Wenn wir erschöpft sind, dann haben wir zu viel gegeben. Wenn wir erschöpft sind, dann haben wir zu viel gegeben. Und es ist für uns ganz wichtig, auch sagen zu können, ich mache da mal Urlaub oder ich brauche was zurück oder bitte helft mir. ist auch so ein Haken, ein bisschen im spirituellen Leben, dass wir gerne immer die Lehrer sein wollen, die anderen helfen, die anderen unterstützen. Aber was wir auch lernen müssen, eben sonst ist es kein gleichwertiger Austausch, Unterstützung anzunehmen. Dass Leute uns helfen dürfen und uns helfen können, weil die fühlen sich auch wohler, wenn wir das machen dürfen. Das war eines meiner schwierigsten Aufgaben, Verantwortung zu übernehmen, was ich denke. Aber auf gleichwertigen Austausch zu achten. Weil es nicht in meiner Natur lag durch meine Kindheit. Ich bin so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, wenn alle Leute um mich herum glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Dann lassen sie mich in Ruhe, dann sind sie zufrieden und dann kann ich endlich auch glücklich sein. Und die es von euch auch probiert haben, die wissen, dass das nicht funktioniert, weil es ist immer irgendeiner in unserer Umgebung nicht glücklich. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, andere Leute glücklich zu machen. Unsere Aufgabe ist es, uns selbst glücklich zu machen, damit wir Glück ausstrahlen können. Wir sind ja alle, also fast alle wahrscheinlich schon mal geflogen, da gibt es ja diese Sicherheitsbestimmungen immer am Anfang und da heißt es überall, dass man zuerst im Fall von Druckausgleich in der Kabine die Maske zuerst auf sich selber legen soll, um dann weiterhin anderen zu helfen und Kindern zu helfen. Und das genau ist derselbe Punkt, den wir hier auch haben. Wir müssen uns erstmal wohlfühlen, damit wir überhaupt etwas hergeben können. Wenn ich in mir selber unglücklich und unzufrieden bin, dann habe ich nichts, um es herzugeben. Woher auch? Ich brauche es ja selber. Ich habe ja nichts mehr. Und das ist eben das, was diese Erschöpfung macht und diese Erschöpfung mit uns tut. Davon abgesehen, und das eigentlich nur so am Rande, es ist jetzt sowieso eine Zeit am Anfang des Jahres, wo sich viele Sachen verändert haben. Und ich habe durch viele Informationen auch von Freunden und auch vom Blog einfach Leuten mitbekommen, die sagen, ich weiß nicht, wieso ich so erschöpft bin zurzeit. Es hat auch viel im Moment damit zu tun, dass sich elektromagnetisch wahnsinnig viel verändert, die ganze Welt sich ein bisschen rumverändert. Und dadurch natürlich von Haus aus noch eine Erschöpfung dazukommt. Das muss nicht zwangsläufig diese sein. Diejenigen unter euch, die es betrifft, die wissen es selber, dass das die Erschöpfung ist, die daher kommt, dass man zu viel gibt und sich nicht um sich selbst kümmert. Und das ist einfach eines der wichtigsten Punkte, die wir haben. Zurückzukommen zum Authentischsein. Was heißt denn das eigentlich? Das ist so ein komisches Wort, ich bin authentisch. Heißt es, authentisch sein, dass wenn mir irgendeine Laus über die Leber läuft, dass ich allen Leuten mitteile, wie grantig ich bin und wie schlecht es mir geht, und ist das dann authentisch? Oder ist das einfach nur Luftverschmutzung? Authentisch bedeutet, dass man das, was man wirklich fühlt, auch mitteilt. Wobei es nicht darum geht, dass man es jedem auf der Straße mitteilt, den es auch niemandem nichts angeht. Es gibt ja auch eine gewisse Privatsphäre, die man ja auch halten kann und die ja auch in Ordnung ist. Man kann ja dann auch gut sagen, das ist eine Sache, die möchte ich mit mir selber ausmachen oder mit mir selber besprechen. Also dieses Authentischsein bedeutet hauptsächlich, dass ich so bin, wie ich bin. Und nicht so, wie ich glaube, dass mich die anderen haben wollen. Und nicht so, wie ich glaube, dass mich die Gesellschaft haben will. Ich meine, wir kennen das alle von unserer Teenagerzeit. Das Schlimmste, was uns damals passieren konnte, ist, dass wir nicht dazugehörten. Und dann haben wir eben so getan, als ob wir dazugehören, indem wir uns der Gruppe angepasst haben und das so machen, wie die Gruppe es denn tut. Und das bedeutet, dass wir eben auf keinen Fall während unserer Pubertät, zumindest die meisten von uns, authentisch sind. Und das ist das Wichtigste für uns jetzt, wo die meisten von uns so aus der Pubertät raus sind, uns zu erlauben, authentisch zu sein. Jetzt mag die Idee kommen, ja, jetzt bin ich im Büro und da sitze ich jetzt mit irgendwelchen Leuten zusammen, wenn da wir alle authentisch wären, dann würden wir überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen. Das glaube ich aber nicht. Wir halten uns zurück, weil wir tief in uns vielleicht auch glauben, dass das, was wir sind, die anderen nicht wollen. Oder dass das, was wir sind, nicht gut genug ist. Und das stimmt eben nicht. Das, was wir sind, ist wunderbar. Wir vertrauen uns nicht ganz in dem, was wir sind. Und doch sind wir es. Soll ich mich für was entscheiden oder soll ich etwas machen? Führt mich das in die richtige Richtung? Führt mich das nicht in die richtige Richtung? Dann frage ich mich in erster Linie, macht es mein Herz auf oder macht es mein Herz zu? Und das ist eine für mich zum Beispiel eine der wichtigsten Übungen. Wenn ich irgendwas höre oder irgendwas mitbekomme, wo mein Herz zugemacht wird oder wo ich Angst bekomme, das sind auch immer so Sachen, wo ich mir dann denke, da geht das Herz zu. Und das bedeutet auch in der Authentizität, die wir versuchen zu erreichen in unserem Leben, bedeutet es auch, dass wir gerade auf unseren Körper hören. Unsere Seele hat unseren Körper so erschaffen. Das heißt, unser Körper ist unser Barometer, das uns sehr klare Zeichen gibt. Und bei mir war es früher so, ich habe meinem Körper auch nicht zugehört, der war mir relativ wurscht, außer der sollte funktionieren. Und wenn der mir irgendein Zeichen gab, dann habe ich zu meinem Körper gesagt, halt die Klappe, ich habe keine Zeit, wir müssen hier was anderes machen. Und da gab es eben Punkte, wo mein Körper mir schlichtweg nicht mehr vertraut hat. Das habe ich mir abgelegt. Und heute habe ich, mein Körper und ich, ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Aber das sind eben die Sachen, die mit der Zeit sich entwickeln. Und wir auch stolz drauf sein können und dürfen über die Schritte, die wir gemacht haben. Häufig fällt mir auf, und ich merke das an mir selber, dass ich mich oft zu mir sage, ich müsste das machen oder ich müsste das tun oder da und da besser sein. Wir müssen auch dann denken, was wir schon alles erreicht haben und wie weit wir auch schon gekommen sind. Und das Schöne dann ist, dass wir immer sehen, wenn wir anders reagieren als früher, dann merken wir, ich habe was dazugelernt. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass die Katschina jetzt da ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, was du da hast für mich.
Okay, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Ich bin in einer Gemeinschaftspraxis. Meine Kollegin ist zu einer richtigen Geschäftsfrau geworden. Sie ist sehr dominant und stellt sich jedes Mal in den Vordergrund. Ich bin eher ruhig und werde dann gar nicht wahrgenommen. Die Gedanken sind dann nicht immer aufbauend, wenn ich an sie denke. Wie kann ich lernen, damit umzugehen?
Da stellt sich jetzt hier die Frage, die natürlich dann auch jeder selber sich selber stellen muss. Hab ich was gesagt? Das ist der Teil, wo es ums Authentische geht. In der Regel passiert es dann so, wenn wir vorher nichts gesagt haben, reißt uns irgendwann mal der Kragen, wir halten es nicht mehr aus, dann brechen wir in Tränen aus, machen eine Szene oder haben Magenkrämpfe, weil wir eben nichts gesagt haben. Also man könnte zum Beispiel zu der Kollegin gehen und sagen, ich mache immer so Sachen vorher, dass ich vorher kurz bete und sage, lieber Gott, der Grund, um das zu tun, dieses Gespräch zu führen, ist, dass ich eine Lösung haben möchte, in beiderseitigem Einverständnis. Und dazu bitte ich um Unterstützung von meinen Engeln. Dann gehe ich dorthin und sage, ich würde gern mit dir reden, ich hoffe, du hast Zeit, dann sucht man sich eine Zeit aus. Dann kann man so Sachen machen, das ist sehr mutig, aber warum nicht? Ich habe das viele, viele Male gemacht und da habe ich gesagt, ich würde gerne mit dir ein gemeinsames Gebet machen. Hättest du was dagegen? In diesem Gebet sagen, ich wünsche mir und ich suche diese Zeit, damit wir eine gemeinsame Lösung für eine Herausforderung finden, die ich empfinde. Und dann beginnt man dieses Gespräch, indem man erzählt, wie man sich selber fühlt. Also man sagt nicht, du drängst dich immer in den Vordergrund, du bist immer nervig, sondern man sagt, ich empfinde mich als klein, ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht, ich werde nicht gehört und ich versuche gerade das zu lernen, mir auch ein bisschen Gehör zu verschaffen und nicht zu verschaffen, aber eben auch gehört zu werden. Und was hast du denn für ein Empfinden mit uns? Und ganz aus diesem authentischen Gefühl heraus auch diese Schwäche zuzugeben. Und wenn jemand weinen muss, dann muss jemand weinen, der hört auch wieder auf. Aber das zu erlauben, dies zu tun, diese Zeit auch zu haben. Und je schneller man das anspricht, desto einfacher ist es. Es gibt nun mal Persönlichkeiten, die sind sehr viel agiler und fordernder und dann gibt es Persönlichkeiten, die sind sehr viel stiller. Wir müssen trotzdem miteinander auskommen. Und die stillere Persönlichkeit hat muss eben lernen, ein bisschen auch etwas zu sagen, und die laute Persönlichkeit muss lernen, zuzuhören. Und so habt ihr euch gefunden. Ihr seid quasi, wenn ihr euch das überlegt, ideal füreinander. Die laute Person muss lernen, nicht überall Kontrolle zu nehmen, und du musst lernen, Kontrolle ein bisschen zu übernehmen. Und deshalb hat deine Seele die ideale Person quasi für dich gefunden.
Da passt die nächste Frage gleich ganz gut drauf. Wie kann ich authentisch meine Arbeit und mein inneres Wesen nach außen vorbringen oder zeigen?
Indem man wirklich das mitteilt, was man auch fühlt. Indem man auch wirklich offen mit und sich nicht versteckt oder nicht das Gefühl hat, man muss sich schützen. Es gibt natürlich gelegentlich Momente, wo man sich schützen muss. Wo ich dann auch sage, tut mir leid, das wird mir jetzt... Ah ja, zum Beispiel, das war auch eine Sache, ich hatte lange Jahre war ich der Meinung, ich muss allen Leuten zuhören, selbst denjenigen, die mich beschimpfen oder die wütend sind. Und ich habe das erduldet quasi als Training, um das auszuhalten aus irgendeinem Grund. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass ich auf keinen gleichwertigen Austausch geachtet habe. Also ich bin quasi beschimpft worden und habe nicht zurückgeschimpft, was auch nicht der Sinn und Zweck ist, zurückzuschimpfen, sondern der Sinn und Zweck ist zu sagen, zum Beispiel, tut mir leid, aber in diesem Zustand können wir nicht miteinander reden, wir brechen das jetzt ab, und wenn du dich besser oder wenn wir ruhiger sind, lass uns morgen um 10 Uhr oder später, wann immer du möchtest, nochmal in Ruhe drüber reden. Aber man muss das auch nicht aushalten. Also authentisch sein bedeutet nicht, dass ich da stehe und alles aushalte, was mir da so aufgeladen wird. Sondern es bedeutet eher, dass ich mich mitteile in dem, wie ich mich fühle.
Was heißt authentisch sein in Bezug auf mich selbst?
Da gibt es ja diesen schönen Satz, erkenne dich selbst. Also wirklich zu wissen, wenn man zum Beispiel versucht, jemanden zu manipulieren. Das sind so die einfachsten Lösungen. Meine Tochter war da immer großartig, die hat das immer sofort gemerkt. Also wenn ich versucht habe, ihr etwas zu vermitteln und es durch die Blume gemacht habe, dann hat sie mich angeschaut und gesagt, Mama, was willst du mir sagen? Ich war einfach nicht offen genug, sondern habe es versucht, so hintenrum zu erklären. Hatte eigentlich eine komplett andere Agenda, statt dass ich von vorne herein zu ihr sage, du, da mache ich mir Sorgen, das schaue ich mir an, weißt du, was du da tust? Stattdessen habe ich ihr dann die Story erzählt von irgendeinem Menschen, der irgendwas gemacht hat, um durch die Blume irgendeine Geschichte zu erzählen. Und sie ist natürlich nicht blöd, sie wusste genau, wovon ich rede. Aber dieses Authentischsein bedeutet einfach ganz offen auch zuzugeben, dass man sich um etwas Sorgen macht. Oder gerade auch in Beziehungen nicht erst wartet, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern auch vorher merkt, du, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen auseinander jetzt gerade. Und das bedeutet das, authentisch zu sein mit sich selber. Und dazu lernen wir uns eben selber kennen.
Meine Schatten in diesem Leben sind Intoleranz und esoterische Arroganz. An nicht so guten Tagen kann ich das deutlich spüren. Dann stellt sich ein Teil von mir über den Rest der Welt. Ich arbeite unter anderem im therapeutischen Bereich und kann mich dann oft über Menschen aufregen, die sich ständig beklagen, ohne etwas zu verändern. Wie kann ich hier liebevoll die Verantwortung übernehmen und diesen Schatten etwas mehr ins Licht bringen?
Also liebe Katharina, willkommen im Club. Also als erstes ist es so, dass du das hast, weil du was gelernt hast. Dass du unterscheiden kannst zwischen dem, was wahr ist. Also ich sprich, wenn du schreibst, ich schaue mir das nochmal kurz an, wenn du schreibst von esoterischer oder spiritueller Arroganz. Es ist ja in erster Linie auch ein Erkenntnis von etwas, was nicht stimmt. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Also zum Beispiel, ich habe das auch manchmal und habe lange darüber gebetet, weil mich das auch sehr erschüttert hat über mich selber. Ich wollte das nicht haben und habe dann in der Meditation die Antwort dazu bekommen, dass ich dafür gearbeitet habe, dass zu erkennen, was wahr ist und was nicht wahr ist, man eben dadurch auch erkennt. Und dass man einfach gerade in spirituellen Sachen, gibt es einfach leider Gottes viel Schrott. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir manchmal so verwirrt sind. Ist das gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Weil wir gerade am Anfang das noch nicht erkennen können. Offensichtlich machst du viel und schon seit Jahren. Und deshalb hast du das jetzt schon erkannt. Das bedeutet ja auch, dass du die Spreu vom Weizen trennst. Also offensichtlich bist du nicht spirituell oder esoterisch arrogant geworden, weil sonst wärst du jetzt hier nicht bei der Konferenz, weil sonst hättest du dich bei sowas überhaupt nicht angemeldet, weil dann würdest du sagen, da stehe ich drüber, sowas brauche ich nicht. Also offensichtlich bist du bereit, weiterhin auch andere Sachen zu hören. Das bedeutet, die Arroganz ist nicht so da, wie du das jetzt empfindest. Was du bemerkst, ist natürlich, Leute, die immer wieder kommen, eine Unterstützung wollen, aber eigentlich selber nichts dafür tun. Und das ist das, was dir auf die Nerven geht. Und das ist das, was du in einer Therapie immer wieder merkst. Wenn ich immer und immer wieder dasselbe höre und merke, die machen nichts dagegen. Da gab es mal eine schöne Geschichte, ich hoffe, ihr habt sie noch nicht so oft von mir gehört. Ich habe eine Freundin von mir gehabt, die war sehr unglücklich in ihrer Liebesbeziehung. Einmal im Monat rief sie mich an und lud ab ihr Zeug. Und ich war dann vollkommen fertig und habe überlegt und gemacht, wie kann ich ihr helfen, was kann ich tun. Bis ich festgestellt habe, die lädt einfach nur ihren Abfall ab, einmal im Monat. Und dann rief sie mal wieder an und dann sagte ich zu ihr, sie begann den Satz immer mit, ach, mir geht's so schlecht. Und normalerweise sage ich, oh Gott, was ist passiert? Und diesmal habe ich gesagt, wie schlecht geht's dir denn? Und dann sagte sie, ja, wirklich wahnsinnig, irrsinnig schlecht. Und dann sage ich, wirklich ganz, ganz schlecht oder halb schlecht oder viertel schlecht? Und sie sagt zu mir, sag mal, spinnst du, bist du verrückt geworden? Mir geht's wirklich schlecht, deshalb rufe ich dich an. Und dann sagte ich zu ihr, geht's dir schlecht genug, dass du was ändern willst? Darauf war Stille am Telefon und sie sagte, so schlecht geht's mir noch nicht. Und dann sagte ich zu ihr, dann ruf mich wieder an, wenn es dir schlecht genug geht. 2 Monate später rief sie mich dann wieder an. Also das heißt, die Patienten oder die Klienten, die sie in der Praxis haben, die das haben, ist natürlich auch frustrierend logischerweise, weil sie wollen ihr ja etwas machen, aber wir können andere Leute nicht dazu zwingen, etwas zu tun, sondern können sie ganz einfach denen die Frage stellen, kommen sie zu mir, weil sie einfach einmal im Monat oder einmal die Woche ihr Zeug loswerden wollen, oder kommen sie zu mir, weil sie es ändern wollen? Und dann eben darauf warten, was die Leute sagen. Und die Verantwortung davor zu übernehmen, was du beschreibst, ist eigentlich mehr die Erkenntnis, dass wir können nur dafür Verantwortung übernehmen, für was wir selbst zuständig sind. Und wir sind für eine Sache zuständig und eine Sache alleine, und das sind wir. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Was all die anderen machen, dafür sind wir nicht zuständig. Dafür sind die zuständig. Und manchmal fühlen wir uns schlecht, weil wir es sind, die das universelle Gesetz verletzt haben und nicht die anderen, die nichts tun. Ob die was tun oder nicht tun, ist deren Sache. Sondern wir haben es verletzt, weil wir so unbedingt wollen, dass die anderen was tun. Und dadurch verletzen wir das ureigenste Gesetz, dass nur eine Verantwortung da sein kann, wo sie auch liegt. Ich habe keine Power und keine Macht über jemand anderen, nicht mal über meine Tochter, geschweige denn über meinen Hund. Ich hatte noch nie irgendeine Macht über irgendjemanden. Mittlerweile erkenne ich das, aber jahrelang habe ich versucht, eben genau das zu haben. Und habe die Leute geschüttelt und gebeten und gebettelt und habe es aufgegeben. Seitdem geht es mir sehr viel besser.
Du hast vorher gerade über Abhängigkeit gesprochen, also wie immer wieder jemand anruft. Da passt jetzt die nächste Frage sehr gut drauf. Wie stehst du oder die Engel zu diesen 0900er Nummern? Kann man von solcher Beratung, Engelberatung, abhängig werden?
Natürlich kann man davon abhängig werden. Mir geht es darum, und das ist, glaube ich, auch das, was der grundsätzliche Gedanke dabei ist, dass wir selbst in uns unsere eigenen Experten sind und werden. Das heißt, ich muss in mir selber durch Meditation, durch diese Übungen, ein Gefühl für mich selbst entwickeln und dann eben mich selber fragen, mit Hilfe der Engel, macht es mein Herz auf oder macht es mein Herz zu? Man kann sich immer mal Rat holen. Ich habe auch, also Solano, der gechannelt wird von meinem Freund L.D. Thompson, dem ich ab und zu höre und das ich auch sehr schätze. Oder eben auch Freunde, die spirituell arbeiten oder wie ich eben damals zur Kachina ging, die mir sehr geholfen hat mit EST. Und ihrer Form davon. Natürlich kann man Hilfe holen von anderen. Das ist genauso wie wir Autofahren lernen oder Gitarre spielen lernen oder Tango tanzen lernen. Da gehen wir auch zu einem Lehrer. Aber irgendwann mal müssen wir selber üben. Also es ist sehr schwer, sich auf jemanden zu verlassen, den man nicht selber ist. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig zu schauen, wenn sie den oder du den einmal, was weiß ich, alle 2 Monate mal anrufst, für eine Viertelstunde, oder sich mal irgendwo zur Astrologie geht oder Karten legen lässt oder pendeln oder irgendwas, das ist auch alles in Ordnung. Es geht nur darum, dass es nicht zu viel sein darf. Und wenn du die Frage stellst, dann ist es schon zu viel, weil sonst wäre die Frage nicht gekommen.
Wir haben hier eine ganz andere Frage, aber schon öfter mal gekommen. Was ist meine Bestimmung?
Ganz einfach. Zu leben. Authentisch zu leben. Das ist alles. Es gibt nicht, ich habe früher immer gehofft eigentlich, dass mir jemand sagt, deine Bestimmung ist, eine Schule irgendwo aufzumachen. Deine Bestimmung ist, wie meine Freundin Samantha hat, die spricht mit Tieren. Deren Bestimmung ist es, mit Tieren zu reden. Die macht es seit Jahren. Meine Persönlichkeit ist, ich würde durchdrehen, wenn ich 50 Jahre lang mit Tieren reden würde. Also jeder von uns hat seine eigenen Wünsche und Möglichkeiten und die verändern sich. Dieser Wunsch nach der Bestimmung ist häufig auch die Angst, dass wir was falsch machen können. Dass wir irgendwann einmal zu Gott nach Hause kehren und der liebe Gott schaut uns an und sagt, ja, wieso hast jetzt du das Yoga-Zentrum nicht aufgemacht, wo es die ganze Zeit deine Bestimmung war? Wenn ein Yoga-Zentrum die Bestimmung ist, beziehungsweise, und jetzt setze ich das Wort Bestimmung, tausche ich jetzt aus mit Wunsch. Unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte und das, was uns begeistert, ist das, was wir machen sollen. Also ich frage mich immer, wenn ich bestimmte Sachen mir überlege, begeistert mich das? Oder denke ich jetzt schon dran, bevor ich anfange, ach um Gottes Willen, jetzt muss ich das noch tun, das wird ja furchtbar werden. Da habe ich keine Begeisterung. Deshalb, sich hinzusetzen und zu sagen, und das ist auch eine schöne Übung, im nächsten Jahr, welche 5 Sachen möchte ich im nächsten Jahr tun, die mich begeistern? Oder überhaupt mal, was begeistert mich überhaupt? Ich habe das früher mal als Übung machen müssen, und da musste ich mir aufschreiben, ich musste einmal in der Woche am Nachmittag tun, was mir Spaß macht. Das war eine Katastrophe, weil mir fiel nichts ein, außer eine Massage zu kriegen. Und da war ich sehr erschüttert darüber, dass ich nicht wusste, was mir Spaß macht. Und die Bestimmung, die wir haben, ist, dass wir ein erfülltes Leben leben und uns nicht zurückhalten von Sachen, von denen wir Angst haben, was natürlich ist. Angst, keine Angst zu haben, bedeutet ja nicht, dass man besonders weit gekommen ist. Es bedeutet ja nur, man macht ja Sachen trotz Angst. Also Mut heißt ja, man hat Angst und macht es trotzdem. Ich kenne kaum jemanden, der nicht ein bisschen nervös wird vor irgendwas oder mal Angst hat. Außerdem ist Angst ja auch ganz gesund, wenn zum Beispiel heute das Haus abbrennt und ich habe keine Angst, sondern will in permanentem Glücksgefühl sein, dann stehe ich im Haus rum und sage, ach, wie schön, ich bin jetzt hier so glücklich. Nein, ich muss Angst haben, damit ich weglaufe. Also es ist ja auch ein praktisches Gefühl, was wir da haben.
Ich kenne es auch aus meiner eigenen Arbeit, dass Leute oft kein wirkliches Gefühl für sich haben. Und die nächste Frage passt da sehr gut. Ich kann nicht fühlen, zum Beispiel, ob mein Herz aufgeht oder nicht. Wie finde ich heraus, ob eine Entscheidung richtig ist, wenn ich das nicht fühlen kann?
Das, was wir erleben, wenn wir Angst haben und wenn wir aufgeregt sind, ist häufig das Gleiche. Also wenn wir aufgeregt sind oder uns auf etwas nicht einlassen können, dann haben wir dasselbe Gefühl von wegen, oh Gott, jetzt geht's gleich los und was mache ich jetzt? Das ist häufig dasselbe Gefühl. Da gab es zum Beispiel über das Auswandern, wenn wir darüber reden. Ich muss meine Kinder, wenn man Kinder hat, muss meine Kinder mit rübernehmen, muss auswandern, muss das Schulsystem, schaffe ich das alles, mache ich das alles? Wenn sich solche Türen öffnen für neue Erlebnisse, kann man die aus verschiedener Seite betrachten. Es ist immer interessant und spannend, neue Sachen zu machen. Natürlich sind wir nervös, weil wir gehen in eine Sache rein, die wir nicht kennen und die neu für uns ist. Und wenn wir den Kurs ändern, dann lässt sich das ein bisschen so mit einem Segelboot vergleichen. Also wenn wir einen Kurs normal fahren, dann wissen wir, da kommt der Wind von vorne, da fahren wir den Kurs und das Segelboot bringt mich auf diese Insel. Wenn ich aber auf diese Insel nicht mehr will, dann muss ich den Kurs ändern. Das heißt, für diejenigen unter uns, die segeln, ich muss aus dem Wind gehen Und dann passiert mit dem Siegel Folgendes, es hängt schlapp runter. Und dann beginnt die Sorge. Die Sorge ist nämlich die, oh mein Gott, was passiert, wenn ich nie wieder Wind kriege? Und dann besteht die Gefahr, dass wir wieder zurückgehen auf unseren alten Weg, den wir eigentlich nicht mehr wollen. Aber da war halt der Wind und dann fahren wir halt noch ein bisschen weiter, statt dass wir einfach warten, bis der Wind kommt. Also bei diesen Sachen, wie zum Beispiel, soll ich auswandern, soll ich nicht auswandern, ist man in der Regel, wenn es eine Familie ist, sind wir ja mehrere Leute. Man kann also alle miteinander einfach offen mal drüber reden, wie man sich eigentlich fühlt dabei. Und gerade für uns Eltern ist es ja so eine Sache, wir wollen dann immer die Perfekten sein, Anführungszeichen, Abführungszeichen. Das macht uns aber nicht mehr authentisch, sondern wir versuchen dann alle Sorgen hinwegzuwischen. Das wird schon, das schaffen wir schon, das Ding. Aber wir können auch sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen, dass ihr in der Schule nicht zurechtkommt oder wie ist es denn mit der Sprache und vielleicht, dass es uns gefällt, damit die Kinder einfach das Gefühl haben, dass ihre Gefühle auch in Ordnung sind. Und man einfach ganz normal darüber redet und dann ganz normal als Familie dann auch eben eine Entscheidung treffen kann dazu.
Da haben wir gleich eine wunderbare Anschlussfrage, nämlich zur Frage der Zuständigkeit, inwieweit sind wir denn für unsere Kinder zuständig?
Ja. Teenager steht dabei, ob es Teenager ist oder nicht.
Erzähl doch mal aus deinem Leben.
Nein, nein, um Gottes Willen. Also wir sind natürlich verantwortlich für unsere Kinder im Sinne von, dass wir sie beschützen, dass wir sie ernähren, dass wir liebevoll mit ihnen umgehen. Selbstverständlich ist das so. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wir haben ja kein unbeschriebenes Blatt vor uns, was hier kommt, sondern wir haben eine Seele, die in unsere Arme fällt, weil sie sich uns ausgesucht hat als Mutter und als Vater und umgekehrt wir uns dieses Kind eben auch ausgesucht haben. Dieses Kind hat einen bestimmten Weg, der mag anders sein als unserer und dieses Kind hat eine bestimmte Persönlichkeit. Meine Verantwortung ist es, dass ich diesem Kind den nötigen Schutz und auch die nötige Struktur gebe, was ja auch in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden ist. Kinder brauchen einen Rahmen, in dem sie sicher sind und wo es auch ein Nein gibt. Und die Gefahr besteht häufig, wenn man so von Kristallkindern hört und so, wo die Kinder auf so ein hohes Level gesetzt werden, was für großartige neue Kinder das jetzt sind, was ich übrigens nicht beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob Kinder jetzt großartiger sind, als sie vorher waren. Das Thema, muss ich gestehen, hat mich auch nie besonders interessiert, sondern mein Kind ist mein Kind, was immer das jetzt hat und was immer Herausforderungen oder Talente hat, damit muss ich umgehen. Und dann werden manche Kinder auf so einen hohen Sockel geschoben, dass man ihnen dann fast gar nichts mehr an Struktur gibt, weil man sagt, naja, die sind halt so von ihrer Persönlichkeit her. Das glaube ich eben nicht. Man muss schon einem Kind eine gewisse Struktur mitgeben und Möglichkeiten geben, sich innerhalb dieser Struktur bewegen zu können, weil es gibt ihm auch eine Sicherheit, also ein klares Nein, nicht dauernd seine Meinung zu ändern, sondern ich bin die Eltern. Wenn Leute gesagt haben über ihre 7-jährigen Kinder, das ist mein bester Freund, das ist ja furchtbar. Ich habe bessere Freunde, 7-jähriges Kind kann nicht mein bester Freund sein, da sind die überfordert. Ich bin die Mutter und nicht die beste Freundin und das will ich auch sein. Und wenn meine jetzt 21-jährige Tochter dann irgendwann mal 30 ist, und dann eine Freundin von mir werden will, okay, weiß nicht, ob das geht, vielleicht, wir werden sehen. Wenn sie in die Pubertät kommen, ist es auch wieder da. Die haben natürlich ihre eigenen Herausforderungen, probieren Sachen aus, wo uns das Herz stehen bleibt, gehen an irgendwelche Ecken und Enden von Drogen bis über Freunde, wo wir nur den Kopf schütteln. In dem Moment, wo wir merken, es wird gefährlich, in dem Moment, wo wir merken, da muss man klar sich einsetzen, da muss man den auch wieder klar zurückholen. Ansonsten erwartet man, dass unsere Kinder ihre Erfahrungen selber machen, ab einem gewissen Alter. Und von uns unbeeinflussbar, leider.
Eine gute Frage, wie kann ich mich immer wieder selber ins Gleichgewicht bringen?
Das ist, was wir vorhin gesprochen haben. Wir kommen ins Gleichgewicht, wenn wir in uns selber sind. Also die Übung, die wir vorhin gemacht haben, indem wir uns in uns selber zurückholen, versuchen nicht zu denken. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten und das müsst ihr ausprobieren, was für euch wichtig ist. Zum Beispiel, Wenn wir uns über was geärgert haben oder wenn wir Angst haben über was, dann kommt ein Haufen Adrenalin, das in unserem Körper produziert wird. Das muss erst einmal raus. Und deshalb ist es sehr praktisch, wenn man läuft oder tanzt oder in den Wald geht oder barfuß geht oder rausgeht, damit dieses Adrenalin, das uns, mag es die Sorge um unsere Kinder sein oder eigene Sorge um unser Leben, dass wir das dann einfach loswerden dadurch. Dann können wir erst anfangen, entspannter sein oder ruhiger zu sein. Dann kommt einfach erst der Moment, dann kommt man erst zu dieser Entspannung. Es ist auch so, dass es Sachen gibt, die man ausprobieren kann. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel laut singen, was sehr, sehr hilft. Sport zu machen, das hilft auch sehr. Und dann in sich hineinzugehen, indem man zum Beispiel eine Kerze anzündet, Ruhe um sich schafft und dann erlaubt, erstmal das hochkommen zu lassen, was hochkommt. Es geht nicht darum, dass wir unterdrücken unsere Ängste und dass wir unterdrücken, was hochkommt, sondern es geht darum, dass wir es annehmen. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan ja auch von Eckhart Tolle und seinen Büchern. Eckhart Tolle hat uns gelehrt, dass man in sich selbst in das Gefühl hineingeht. Also, wir fürchten uns vor irgendetwas und gehen hinein in das Gefühl und fühlen es wirklich. Ist es heiß? Ist es kalt? Ist es irritierend? Pulsiert es? Hat es eine Farbe? Hat es eine Größe? Von wo bis wo ist es? Lähmt es mich komplett? Wo man das Gefühl hat, wie ein Wasserschwall geht über einen drüber und man ertrinkt regelrecht darin. Und das zuzulassen, dieses Gefühl, und zwar so zuzulassen und zu beobachten. Also ich beobachte, wie ich mich fühle dabei und was ich genau fühle. Und dann stellen wir fest, dass das, was wir fühlen, weniger wird. Es wird kleiner. Eine Frage, die ich mir immer stelle in solchen Situationen, ist, wer in mir fühlt das? Wir haben im Laufe unseres Lebens bestimmte Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen haben uns, diejenigen unter uns, die sich noch an Schallplatten erinnern können, genau wir haben einen Kratzer in diese Schallplatte gemacht. Und dieser Kratzer in dieser Schallplatte ist dazu da, dass immer wieder, wenn wir in eine ähnliche Situation kommen, dieser Kratzer in dieser Schallplatte wieder angerissen wird. Also als Beispiel. Angenommen, unser Vater hat uns verlassen, wie wir 5 waren. Dann haben wir ein bisschen Angst, dass uns Männer verlassen. Das bleibt in uns. Oder unser Chef, oder unser Mentor, oder unser Liebhaber, dass uns ein Mann verlässt. Und wann immer jemand geht aus unserem Leben, kommt diese Angst hoch von uns als 5-Jähriger, weil unser Vater uns verlassen hat. Und wenn ich dort reingehe und mich frage, wer in mir hat Angst? Dann kommt was hoch. Da kann man fragen, wie alt bin ich? Das sind alles Sachen, die am Anfang, wenn man sie macht, das erfordert so ein bisschen Übung, weil das Gehirn sich immer einschaltet und das Gehirn dann sagt, das bilde ich mir ein. Und deshalb sind diese Übungen in der Stille so wichtig, damit man das üben kann. Dass wenn es dann solche Situationen gibt, dann hat man das vorher schon geübt, dann kommt man leichter rein. Wenn man das nie übt und dann plötzlich so ein Drama kommt, dann sagt man sich, was mache ich jetzt da, weil eben keine Erfahrung da drin steht. Übt man ja auch bei Schiffen Schwimmwesten anlegen, damit man, wenn es dann was passiert, damit man weiß, wo diese blöde Schwimmweste ist. Und so ist es bei uns auch, wenn wir ein Verhältnis zu Gott haben und ein Verhältnis zu uns selbst haben, wenn wir es dann brauchen, ist es leichter da. Und das ist eigentlich die wichtigste Sache, sich in Stille zu begeben, so wie man es einfach braucht.
Auch vielleicht noch dazu, anstatt immer wieder von Neuem anzufangen, ins Gleichgewicht zu kommen, genau was du sagst, nämlich zu sehen, zum Beispiel ist ein Muster dahinter.
Genau.
Und das mache ich nicht nur dann, wenn ich mitten in der Hitze des Gefechts bin, sondern das mache ich vielleicht mal, wenn ich gerade ein bisschen durchschnaufen kann.
Genau.
Und dann mein eigenes Muster erkennen, dass ich nicht immer wieder neu in Balance gehe.
Ja. Jetzt erkenne dich selbst. Das ist ja das, was ein spiritueller Weg ausmacht. Es ist einfach, ich erkenne mehr und mehr, wer ich bin, was ich will, warum ich mache, was ich mache. Und Ich habe mir zum Beispiel immer angewöhnt, wenn ich merke, wenn ich gerade wieder was Neues lerne, dann schreibe ich mir das auf meine Hand auf. So wie früher die Spickzettel, die wir gemacht haben. Ich habe mir mal so eine kleine Eule drauf gemalt, damit ich nicht dauernd meine Meinung sage, sondern anderen zuhöre. Da habe ich irgendwie, glaube ich, monatelang diese Eule da an meiner Handfläche gehabt. Einfach um zu lernen, stiller zu sein, zu lernen, ruhiger zu sein und zu lernen und mich immer wieder daran zu erinnern, eben drauf zu schauen, dass das eben auch was gibt, was man da machen kann. Ich habe auch meinen Ex-Mann vor kurzem gebeten, weil ich die Angewohnheit habe, wenn er mir was erzählt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber er erzählt mir was über unsere Tochter, dann gebe ich sofort meinen Senf dazu, obwohl mich das, was die beiden tun, eigentlich überhaupt nichts angeht. Und da habe ich ihm auch gesagt, wenn ich mal wieder unkontrolliert meinen Senf dazugebe, sag's mir bitte. Und so hilft er mir dann dabei, dass ich das einfach lerne, weil das ein Schmarrn ist, mir über Sachen Gedanken zu machen, die beiden schon in ihrer eigenen Sache ausarbeiten werden. Ich muss mich da nicht einmischen.
Hier kommt noch ein Zusatz von jemandem von vorhin, der schon eine Frage gestellt hat, aber da geht es um Zukunft. Ich lese es mal kurz vor. Ja. Manchmal habe ich nicht davor Angst, eine Entscheidung zu treffen, sondern davor, in die Zukunft zu denken und dann zu befürchten oder zurückzusehen und festzustellen, dass die Entscheidung falsch war. Also ich denke jetzt schon darüber nach, wie ich später mal bereuen werde.
Also hier ist die gute Nachricht. Wir können nichts falsch machen. Und es jetzt wirklich mal sinken lassen. Wir können nichts falsch machen. Das, was wir tun, ist das, was unsere Seele sich dann so ausgesucht hat. Also andersrum, wir sollen uns nicht mit der Realität anlegen. Wenn wir in unsere Vergangenheit schauen und sagen, ich hätte damals nicht das machen sollen oder ich hätte damals nicht das machen sollen oder ich hätte das anders machen sollen, woher wissen wir, dass wir das genauso hätten machen sollen, weil wir es so gemacht haben? Unsere Seele hat bestimmte Wünsche und die werden wir tun. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die Zarathustra, einer meiner Lehrer, mal gesagt hat. Da war ein junger Mann, der wollte Schauspieler werden. Und der konnte sich nicht entscheiden, ob er jetzt in Los Angeles, nach Los Angeles geht oder nach New York geht, genau mit demselben Angst, dass er was falsch macht. Und er hätte doch lieber nach New York und hätte doch lieber nach Los Angeles gehen sollen. Und er fragte Zarathustra, wo soll ich hingehen? Und Zarathustra schaut ihn lang an und sagte dann zu ihm, geh nach New York. Und wir waren erleichtert. Wir wussten, wie lange derjenige damit gekämpft hatte mit dieser Lösung. Und er war glücklich und strahlte. Und dann sagte Zarathustra, und wenn dir New York nicht gefällt, dann geh nach Los Angeles. Also was das jetzt in dem Fall heißt, was wir tun, ist, A, haben wir die Möglichkeit, Sachen, wenn wir sie erkennen, nicht mehr weiterzumachen. Klar ist es vielleicht ein bisschen umständlicher, weil wir eben dann jetzt in ihrem Fall vielleicht umziehen müssen oder irgendwas tun müssen. Aber trotzdem hat das, was wir gemacht haben, seinen Grund gehabt. Und diese Zeit, die wir gehabt haben, war wichtig dafür. Wenn man jetzt, lies du mal nochmal den letzten Satz vor dazu.
Also ich denke jetzt schon darüber nach, wie ich später mal bereuen werde.
Genau. Also lass uns mal diesen Satz überlegen. Ich denke jetzt schon darüber nach, was ich später mal bereuen werde. Wenn ich jetzt dir die Frage stelle und fühle in dich hinein, angenommen ich wäre die allweiseste Instanz dieser Welt, die ich nicht bin, das nur am Rande. Und du würdest dich jetzt danach richten, was ich dir sage. Jetzt hör in dich hinein, wenn ich zu dir sage, nein, du bleibst hier. Wie fühlt sich das an? Nein, du bleibst hier, du gehst nicht weg. Ist es eine Erleichterung, dass man hier geblieben ist? Dann ist das schon eine Antwort. Oder sagt man dann nach einer Weile, ach, das wäre jetzt echt schade, eigentlich wäre das ja ganz spannend gewesen. Dann ist es eben auch eine Antwort. Jeder von uns, und das ändert sich nicht, weil wir spirituell sind, steht in seinem Leben in Kreuzungen und weiß nicht wohin. Das haben wir alle. Das kennen wir alle, das wird nicht besser. Tut mir leid, dass ich es so sagen muss. Aber auch nach 18 Jahren Meditieren stehe ich nicht da und weiß immer genau, was ich zu tun habe. Ich stehe in dieser Kreuzung und habe 5 Straßen. Und dann stehe ich da und weiß nicht, welche von diesen 5 Straßen ich nehme. Und dann richte ich mich nach 2 Sachen. Einmal schaue ich, welche dieser Straßen mich begeistern würden. Das kann ich aber nur, wenn ich da reingehe in diese Straße. Ich kann das nur, indem ich das ein bisschen ausprobiere. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir von einem Umzug jetzt reden, in dem Fall, dass man in die Stadt einfach mal reingeht und sagt, das probiere ich jetzt mal aus, da bin ich mal einen Monat in Urlaub und schaue einfach mal. Wobei es immer so ist bei jeder Stadt oder zum Beispiel nicht immer, aber häufig so ist, dass man erstmal sich natürlich fremd fühlt, was ja auch ein ganz normaler Prozess ist. In dem Moment, wo wir was länger ausprobieren, so für ein paar Wochen, für ein paar Monaten, merke ich, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und dann ist es der Punkt, wo wir eben sagen, nee, das ist doch nicht für mich. Aber ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wo ich schon von Haus aus eine Begeisterung dafür habe, wo ich von Haus aus schon sage, Mensch, das ist spannend, da ist immer was dahinter. Und unserer Begeisterung zu folgen, was nicht immer leicht ist, erfordert sehr viel Mut, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Aber es ist auch die Zeit, dass dieser Mut jetzt gerade gefragt wird. Nicht umsonst verändert sich unsere Weltwirtschaft, unser Bankensystem, unser Arbeitssystem. Unsere Eltern haben einen Job gehabt, den haben sie ihr ganzes Leben lang durchgeführt und dann sind sie in Rente gegangen, manchmal 30, 40 Jahre im gleichen Betrieb. Das wird es nicht mehr geben. Und diese Flexibilität, die wir Deutschen nicht so unbedingt in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir sind einfach sehr viel stabiler in unserer Natur als jetzt, sagen wir mal, ein Amerikaner, der zieht halt um. Der zieht aber auch aus seinem Haus relativ schnell aus. Wir kaufen uns ein Haus, dass wir irgendwo, oder kriegen ein Haus vielleicht geerbt, wenn wir Glück haben von der Mutter, und dann können wir es 30 Jahre lang nicht loslassen, weil das hat schließlich mein Vater mit seinen Händen aufgebaut. Sowas kennt jetzt ein anderes Land nicht so. Da sind wir Deutschen einfach sehr klarer. Also wir werden wahrscheinlich im Durchschnitt 100, 115 Jahre alt. Ich bin jetzt 50, also das bin jetzt so bei der Hälfte. Auch unser Leben sich ja verlängert. Das kann man ja zuschauen, wie das durchschnittliche Lebensalter steigt. Was will ich mit diesem Leben machen, mit diesen vielen, vielen Jahren? Ich bin jetzt jemand, der es persönlich gerne ein bisschen spannender hat, sonst ist mir zu langweilig. Es gibt aber Leute, die mögen es langweilig. Also es liegt an euch, wie spannend wollt ihr es haben? Und das ist eben dann auch die Antwort auf diese Frage, wie spannend möchte ich es haben? Und auch natürlich, wenn man etwas gemeinsam macht, lässt man sich mitreißen von der Begeisterung der anderen. Und die dann sagen, komm, das machen wir jetzt. Und dann sagt man, okay, das probiere ich jetzt aus. Und wenn ich merke, das geht nicht, dann sitzt man halt wieder zusammen und sagt, was machen wir jetzt?
Mhm. Ich glaube, viele haben einfach auch gelernt, Begeisterung nicht mehr zu trauen.
Ja, ich glaube auch. Wir müssen auch aufpassen, und ich merke das bei mir selber wieder. Ich habe wieder zu viel Nachrichten gehört, ich habe schon wieder zu viel Zeitung gelesen, ich habe mich schon wieder zu viel beeinflussen lassen von dem, was ist. Und ab und zu brauchen wir eine Nachrichtendiät und eine ganz brutale Nachrichtendiät, wo man einfach sagen kann, wenn wirklich was Wichtiges passiert, dann sagt es mir schon jemand und ansonsten halte ich einfach mal Pause. Und das sind einfach auch diese Sachen, die wir ein bisschen ausprobieren können, wo wir sagen können, mache ich jetzt einfach mal so eine kleine Diät an Nachrichten. Ich möchte sowieso gerne so gegen Ende, und ich schalte euch dann alle wieder frei, wenn ihr Lust habt, so eine kleine Hausaufgabe, wenn ihr beim nächsten Mal da reinkommen wollt oder nicht, aber so eine kleine Hausaufgabe kann man ja so machen. Was haltet ihr davon, wenn wir mal einen Monat lang probieren, wie wir auf Bayern sagen würden, nicht zu meckern, also uns nicht zu beschweren? Das bedeutet natürlich nicht, wenn ihr im Restaurant seid und da steht ein schlechtes Essen da, dass ihr das jetzt einfach so runter esst, weil wir beschweren uns ja nicht, sondern man kann ganz einfach sagen, tut mir leid, das ist nicht so ganz mein Geschmack, kann ich bitte was anderes haben, sondern ich rede von dem Beschweren, was man so im Hirn macht, einfach mehr in Gedanken macht, ach, und der nervt schon wieder und das ist schon wieder furchtbar und die Lage und das Problem und jenes und dieses. Ihr wisst genau, was ich meine. Diese Art von Beschweren, wir werden mal einen Monat sagen, das machen wir jetzt mal nicht. Und auch, und hier kommt die große Herausforderung, im Freundeskreis zu sitzen. Wir verbinden uns ja häufig mit Gesprächen über, was nicht funktioniert. Also, wir fangen mit dem schlechten Wetter an, jetzt ist es vielleicht gerade schön. Und wir verbinden uns dann mit, hast du schon gehört, das funktioniert nicht und wie furchtbar. Und dadurch haben wir so ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn wir das jetzt versuchen, können wir zum Beispiel in dieses Gespräch reinbringen, sagen, wisst ihr was, ich mache zurzeit die Übung, dass ich mich einen Monat lang nicht beschwere. Jetzt kann ich da bei euch nicht wirklich mitreden, weil da beschwere ich mich da. Was machen wir denn jetzt? Weil allein diese Sache zu sagen, ist auch authentisch. Ihr müsst euch nicht zurückziehen und sagen, oh Gott, jetzt kann ich keine Leute mehr treffen, weil die beschweren sich alle. Sondern ihr könnt ganz authentisch sagen, ich mache da gerade eine Übung, das ist meine Übung und ich schaue mal, wie es geht. Und ihr werdet sehen, was da passiert, einfach auch an Gesprächen mit den anderen. Das ist einfach nur irrsinnig spannend. Und es erfordert wirklich nur ein bisschen an Mut. In dem Moment, wo ihr anfangt, das loszuwerden, merkt ihr schon, es gibt so viele spannende Gespräche anschließend, die sind es alle mal wert, diese kleine Sache in der Richtung. Dieses Herz auf und Herz zu. Ich möchte es gerne einfach nochmal mit euch kurz am Schluss nochmal ausprobieren. Wenn ihr nochmal kurz in die Kerze schaut, bis die Augen ein bisschen müde werden und die Augen zumacht, und dann euch erlaubt, an einen Menschen zu denken, der euch sehr nahe liegt, den ihr liebt, der euch wichtig ist. Und denkt an diesen Menschen. Und dann fühlt runter in eure Herzgegend, was da passiert. Denkt, also ihr müsst jetzt beides machen, denken und fühlen. Denkt an den geliebten Menschen. Es kann auch ein Tier sein, was immer euch, was immer ihr liebt. Und dann fühlt ihr das. Das ist jetzt das offene Herz. So fühlt sich das offene Herz an. Und dann machen wir noch eine zweite Übung, indem ihr nochmal die Augen aufmacht, nochmal in die Kerze schaut. Augen wieder zugehen lässt. Und jetzt stellt euch was vor, aber nur kurz bitte, was euch Sorgen macht, wo es euch die Kehle zuschnürt, wo ihr gerade Angst habt, was euch im Magen liegt. Genau, das ist das, was das Herz zumacht. Macht die Augen wieder auf, das braucht man nicht so lange. Schauen wieder in die Kerze. Wenn es das Herz zumacht, kommt es auch immer darauf an, ob das Herz zugemacht worden ist, weil es ein ungelöstes Problem ist und nicht, weil es das Problem selbst ist. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil manchmal Sachen, die ich lange von mir herschiebe, die liegen mir einfach im Magen, weil sie noch ungelöst sind, aber weil ich mich nicht wirklich darum gekümmert habe. Wenn ich mich dann darum kümmere, dann geht's auch. Wir haben ja alle selber die Erfahrung gemacht, die Entscheidung vorher ist das Schlimmste. Wenn ich mich mal entschieden habe, das mache ich, dann ist das meiste erledigt. Dann weiß ich, das mache ich jetzt und dafür habe ich mich entschieden und dann geht es auch vorwärts. Aber diese Vorsorge, dieses Überlegen, dieses Hin und Her, dieses Abwägen, ist es gut, ist es nicht gut, und manche Sachen kann man einfach wirklich erst feststellen, wenn man sie ausprobiert hat. Sonst weiß man es nicht, schlichtweg. Das kann man im Hirn noch 100-mal durcharbeiten. Ich weiß nicht, wie mein Urlaub in Jordanien sein wird, wenn ich da nicht hingefahren bin. Und in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, geht es leichter. Und manchmal ist irgendeine Entscheidung besser als gar keine. Also ich mache oft auch mir Themen, wo ich sage, ich entscheide mich bis übermorgen oder in einer Stunde das und das zu tun. Je schneller ich diese Entscheidung treffe, desto einfacher ist es. Und wenn ich dann später feststelle, nee, das gefällt mir nicht, dann ändere ich eben meine Meinung. Wir dürfen alle unsere Meinung ändern. Deshalb haben wir den freien Willen mitbekommen, um das alles auszuprobieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass das eine oder andere Nützliche für Sie dabei war. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, können Sie das unter www.sabrinafox.com nachstöbern. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine schöne Zeit, Gottes Segen und vielleicht bis bald.